Wir haben vor zwei Wochen schon mit dem Martin Gossauer einen Psalm das erste Mal anschauen und uns damit befassen. Und wir werden auch nächste Sonntag nochmal die Möglichkeit haben, einen Psalm ein bisschen neuer anzuschauen mit Elisabeth. In der Einleitung hat Martin ein paar Sachen zu den Psalmen allgemein gesagt, die bei mir hängen geblieben sind. Das erste war, wenn wir Psalmen beten, dann reihen wir uns ein in eine Gebetskultur, die besteht, seit Psalmen geschrieben worden sind. Die Juden, die ersten Christen und auch durch die ganze Kirchengeschichte durch sind Psalmen gebetet worden, um Worte zu finden für die eigenen Gebetszeiten. Das hat mich ermutigt, auch vermehrt mit Psalmen mein eigenes Gebetsleben zu gestalten. Wenn wir Psalmen beten, dann werden wir selber verwandelt. Claude hat schon vorhin gerade gebetet, dass wir nicht gleich reinkommen, wie wir rausgehen. Also wenn wir den Psalm beten, dann sollte genau das passieren, dass wir verwandelt werden. Dass etwas passiert in unserem Inneren. Und dazu habe ich Folgendes gelesen vom Timothy Keller. Die Psalmen leiten uns dazu an, das zu tun, was die Psalmisten taten. Sie führen dazu, dass wir uns Gott durch Zusagen und Versprechen hingeben und uns durch Bitten von ihm abhängig machen. Sie leiten uns darin, durch Klagen bei ihm Sicherheit zu suchen und durch Nachdenken, Erinnern und Reflexion neue Weisheit und Ansichten von Gott zu erlangen. Also sie führen zu Hingabe, sie machen uns von Gott abhängig und sie geben uns Sicherheit, Weisheit und eine neue Sicht von Gott. Wir werden uns genau am Schluss die Frage dann nochmal stellen, hat jetzt der Psalm, den wir miteinander angeschaut haben, auch etwas von dem in uns bewegt? Und das Dritte, was er gesagt hat, war, Psalmen haben etwas Faszinierendes und manchmal auch Irritierendes an sich. Manchmal sind wir auch so ein bisschen irritiert von dem, was da steht. Heute Morgen wollen wir miteinander Psalm 57 ein bisschen näher anschauen. Und ich schlage vor, dass wir das genau gleich machen, wie wir das vor zwei Wochen mit dem Martin schon gemacht haben. Zuerst lesen wir den Psalm Vers für Vers und jeder von uns kann sich einen rauspicken, einen Vers, den er gerne mit die laut vorlesen will. Und anschliessend lesen wir es dann nochmal gemeinsam alle miteinander. Bitte einfach gerade jemanden anzufangen und dann einfach Vers für Vers gehe ich dann durch. Dann lesen wir es nochmal gemeinsam miteinander. Ein Lied von David, nach der Melodie Richte nicht zugrunde. Es stammt aus der Zeit, als er sich auf der Flucht vor Saul in der Höhle aufhielt. Erbarme dich über mich, o Gott, erbarme dich. Bei dir suche ich Zuflucht und Schutz. Wie ein Vogel sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, so will ich mich bei dir bergen, bis die Gefahr vorüber ist. Zu Gott, dem Höchsten, schreie ich, zu ihm, der alles für mich zu einem guten Ende führt. Vom Himmel her wird er mir seine Hilfe schicken und mich vor denen retten, die mir nachstellen und mich so gehässig verleumden. Ja, Gott wird zu mir halten, er ist treu. Ich bin von Feinden umzingelt, wie Löwen lechzen sie nach Blut. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Gott, zeige deine Größe, die den Himmel überragt, erweise auf der ganzen Welt deine Hoheit und Macht. Die Feinde haben mir Fallen gestellt, ich war völlig verzweifelt. Mir haben sie eine Grube gegraben, doch nun sind sie selbst hineingestürzt. Gott, mein Herz ist voller Zuversicht, ja, ich bin ruhig geworden im Vertrauen auf dich. Darum will ich singen und für dich musizieren. Alles in mir soll darin einstimmen. Harfe und Laute, wacht auf! Ich will den neuen Tag mit meinem Lied begrüßen. Herr, ich will dir danken vor den Völkern. Vor allen Menschen will ich dir singen. Groß ist deine Güte, sie reicht bis an den Himmel und wohin die Wolken auch ziehen. Überall ist deine Treue. Gott, zeige deine Größe, die den Himmel überragt. Erweise auf der ganzen Welt deine Hoheit und Macht. Vielleicht hat jetzt gerade schon ein einzelner Vers dich angesprochen. Und du könntest in deine Lebenssituation gerade hineinbeten. Behalte ihn in deinem Herz und nimm ihn mit in deine nächste Zeit, wenn du mit Gott im Gespräch bist. Ich habe heute Morgen 4 Punkte, die ich gerne mit euch anschauen würde. Der erste Punkt ist Geborgenheit. Im Vers 2 lautet der Vers in meiner Hoffnung für alle Übersetzung, die schon ein bisschen älter ist, habe ich jetzt gemerkt, dass die beim Bibelserver, sie heisst dort folgendermaßen: Bei dir bin ich geborgen, wie ein Küken sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, bis das Unwetter vorbeigezogen ist. Das Bild von dem Huhn, das gefällt mir wirklich. Und es ist so ein Ausdruck von Geborgenheit. Und auch das Wort gefällt mir sehr gut. Ich glaube, es entspricht einem tiefen menschlichen Bedürfnis. Wir wollen geborgen sein. Das Leben ist so verletzlich. Und so viele Menschen kennen den Ort der Geborgenheit auf dieser Welt gar nicht. Als ich das Wort Geborgenheit gegoogelt habe, habe ich gerade nochmal Freude bekommen. Ich lese euch vor, was für einen Text das ich gefunden habe. Mit dem Ausdruck Geborgenheit wird ein Zustand der Sicherheit und Wohlgefühls beschrieben. Geborgenheit ist mehr als nur Sicherheit, Schutz und Unverletzbarkeit. Geborgenheit symbolisiert auch Nähe, Wärme, Ruhe und Frieden. Der Ausdruck gilt gleichhin als unübersetzbar, existiert aber auch im Niederländischen und Afrikaans, fehlt jedoch etwa im Englischen, Französischen und Russischen. Das Wort wurde im Jahr 2004 im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs den Deutschen Sprachrat und Goethe-Institut initiierten zum zweitschönsten Wort der deutschen Sprache gekürt. Es wurde von Annemarie Musakawa aus der Slowakei eingereicht mit der Begründung, dass in ihrer Sprache ein äquivalenter Terminus fehle. Der Psychologe Hans Mogel bezeichnet Geborgenheit als zentrales Lebensgefühl. Seine Definition umfasst die Begriffe Sicherheit, Wohlgefühl, Vertrauen, Zufriedenheit, Akzeptanz und Liebe durch andere. Psychologen und Pädagogen betrachten die Erfahrung von Geborgenheit in der Kindheit als wesentlich für die Entwicklung einer stabilen Persönlichkeit. Ferner ist Geborgenheit eine Grundvoraussetzung für das kindliche Spiel. Als ich das gelesen habe, hatte ich Freude an unserer Sprache. Oft sagt man doch, ja, das kann man auf Englisch besser ausdrücken. Aber da gibt es ein Wort auf Deutsch, das so umfassend ein Lebensgefühl beschreibt, dass man es in einer anderen Sprache nur umschreiben kann. Und der Psalmist verwendet da das Wort von der Geborgenheit. An der einen Ort heisst es Bergen und an der anderen heisst es, ich bin geborgen wie da. Er verwendet das Wort, um zu verdeutlichen, wie Gott ist. Und seine Aussage ist, bei Gott ist die Geborgenheit zu finden. Kennst du die Geborgenheit in deinem Leben? Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen wie ich, die den Eindruck haben, ja, in meinem Leben gibt es einen Boden von Geborgenheit. In meiner Kindheit ist der Boden gelegt worden. Und das Lebensgefühl von Geborgensein ist mir vertraut. Und dann fällt es dir vermutlich auch leicht, das zu glauben, dass bei Gott ebenfalls Geborgenheit zu finden ist. Aber vielleicht ist dein Lebensgefühl eher das Gegenteil von Geborgenheit. Ungeborgen, im Stich gelassen, ohne Gesellschaft, sich verloren fühlen, vorkommen, auf sich selber gestellt sein. Oder ein Wort, das ich noch gefunden habe als Synonym, das mich sehr angesprochen hat, ist Mutterseelen allein. Aber du spürst eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, wo Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Und dann, glaube ich, ist der Weg, der Vers von dem zweiten Vers von dem Psalm für dich wie ein Weg vom Glauben. Wo du kannst Gott sagen, dass du die Sehnsucht kannst ausdrücken kannst. Und du darfst im Glauben annehmen, dass Gott deine Geborgenheit ist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass die Kraft von der Geborgenheit, dass die für dich spürbar werden, erlebbar werden, dass die eine Realität werden. Und da kannst du dir vielleicht helfen, wenn du das Psalmwort immer und immer wieder betest und dir das Bild von dem Huhn mit ihren Bibeln, die in Sicherheit sind, bei ihr vor Augen malst. Sobald eine Unsicherheit kommt oder eine Gefahr, flüchtet sie sich wieder unter die Flügel von ihrer Mutter. Gott möge dir Schutz schenken, jeden neuen Tag. Das Zweite, was wir gelesen haben, gerade anschliessend im nächsten Vers heisst es, zu Gott schreien. Zu Gott, dem Höchsten, schreie ich, zu ihm, der alles für mich zu einem guten Ende führt. Krasser könnte der Gegensatz zwischen diesen beiden Versen fast nicht sein. Auf der einen Seite die umfassende Geborgenheit und auf der anderen Seite der Verzweiflungsschrei an Gott, er möge eingreifen und einen Ausweg schaffen aus dieser schwierigen Situation. Aus der Einleitung vom Psalm lesen wir, dass sich der David in einer Höhle versteckt hatte, vor dem König Saul. Der König Saul war auf der Suche nach dem David, weil er ihn wieder töten. Er hatte die Absicht, ihn zu beseitigen. Er ist ihm einfach zu gefährlich geworden. Und der Saul war besessen von diesem Ziel, den David auf die Seite zu schaffen. Das hat dazu geführt, dass der David dauernd auf der Flucht war. Und ich stelle mir das sehr, sehr belastend vor. Der David weiss zwar, dass der Samuel ihn zum nächsten König gesalbt hat. Und daher hat er auch die Hoffnung, dass Gott alles zu einem guten Ende führen wird. Und trotzdem ist da die lähmende Angst, was ist, wenn er mich doch verwünscht? Was ist, wenn der Saul zum Ziel kommt? Und diese Angst lässt David schreien zu Gott. Wie stellst du dir das vor, zu Gott schreien? Welcher Typ bist du, wenn dich Hilflosigkeit überkommt oder wenn du verzweifelt bist oder du dich masslos ärgerst? Darf man bei Gott schreien? Ist das überhaupt fromm genug? Gott hat uns mit Emotionen geschaffen. Und ich bin überzeugt, dass es zwar manchmal langt, wenn wir unsere Not Gott in einem einfachen Gebet einfach sagen, aber es mag durchaus Situationen geben und auch heilsam sein, wenn wir die Wut oder die Verzweiflung, die in uns innen ist, auch ausdrücken können. Und dieser innersten Verzweiflung können Luft machen, auch bei Gott. Und Gott hält das aus. Welche Situationen kennst du vielleicht, wo es dir zum Schreien zumut wäre? Ich habe mir 3 Arten von Schreien entdeckt. In meinem Büchergestell steht ein kleines Büchlein und da steht «Mama, warum schreist du?» Wie oft bin ich in der Erziehung mit meinen Kindern an meine Grenzen gestossen. Die Folge war dann, dass ich laut geworden bin und meine Kinder angebeckert habe. Immer wieder musste ich Gott und auch meine Kinder um Verzeihung bitten. Heute sind meine Kinder zum Glück erwachsen und es gibt kaum noch einen Grund, dass ich meine negativen Emotionen so mit mir durchgehe. Trotzdem kenne ich auch heute noch Momente, wo ich laut werden kann und ich später bereue, dass ich nicht ruhig mein Anliegen sagen konnte. Und ich möchte immer mehr lernen, wie ich meine Emotionen so einsetzen kann, dass ich andere damit nicht verletze. Die zweite Art von Schreien und seine Emotionen Raum geben, ist dann, wenn wir wirklich vor Gott ehrlich sein wollen. Und dabei ist mir ein Erlebnis in den Sinn gekommen, das ich mal in der Seelsorge gemacht habe. Dort ist es darum gegangen, eine tiefe Trauer und Wut, die in meinem Herz war und die ich einfach nicht loswerden konnte, trotz allen Gebeten, dass ich Seelsorge gesucht habe. Und ich habe dann mich an ein Seelsorgeteam gewendet, das mich nicht gekannt hat. Und dann bin ich aufgefordert worden. Sie haben dann gesagt, so Vergebungsarbeit zu leisten und mal alles auf den Tisch zu legen, was mich so verletzt hat. Und ich habe angefangen, das so eins nach dem anderen aufzuzählen. Wie das war und was mich verrückt macht. Und dann hat mich eine Person aus dem Team unterbrochen und hat gesagt, also wenn Sie mit Ihrem Mann verrückt sind, redet Sie dann auch so lieb mit ihm. Wenn er Sie so richtig verrückt gemacht hat, ich musste verneinen, nein, so, dann ist es schon nicht ganz so geordnet. Und dann haben sie mich aufgefordert, meine Emotionen wirklich rauszulassen und wirklich das zu sagen und das auch auszudrücken mit meinen Emotionen, wie das ist. Und sie hat mir eine PET-Flasche in die Hand gedrückt. Und ich habe mit jedem Mal, als ich etwas sagen musste, habe ich müssen, und dann tatsächlich ist dann ein bisschen mehr gekommen als nur ein ganz liebe Wort, sondern ich konnte das wirklich ausdrücken. Und die Emotionen haben wirklich freigesetzt werden. Und tatsächlich, allmählich, als ich alles gesagt habe und wir dann auch über das beten konnten, ist sie in meinem Inneren wirklich ruhig geworden. Und es ist leichter geworden und etwas in meinem Inneren konnte heil werden. Und ich habe dort etwas gelernt, dass man wirklich Gott kann, auch mal deutsch und deutlich sagen, was jetzt Sache ist und was nicht gut ist und was wirklich schwierig ist. Und die dritte Art, wo ich könnte zu Gott schreien, laut oder leise, ist, wenn mich die Not von Mitmenschen überwältigt. Und ich mich so machtlos fühle dem gegenüber und ich nichts kann unternehmen. Kleine Aufzählung, was mein Herz zum Schreien bringt. Dass jeden Tag so viele Kinder missbraucht werden. Dass jeden Tag Männer und Frauen ausgebeutet werden, unterdrückt und misshandelt. Dass wir keine Lösung finden, um allen Menschen mit Nahrung zu versorgen, obwohl wir genug zu essen hätten auf dieser Welt. Dass der Krieg immer wieder so viel Leid verursacht und Menschen lebenslang traumatisiert. Dass Menschen das Angebot von Jesus als Retter einfach ausschlagen. Dass so viel Gebet einfach unerhört bleiben. Was bewegt dein Herz? Wann könntest du schreien? Ich möchte uns ermutigen, dass wir ein weiches Herz behalten und uns immer wieder bewegen lassen. Und wenn die Not gross ist, nehmen wir uns den Psalmist zum Vorbild und klagen bei Gott unsere Not. Und wenn es nötig ist, auch mit Emotion und auch mal laut. Der dritte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist neuen Mut fassen. Im Vers 8 heisst es auch in dieser neuen Hoffnung für alle Version: Gott, jetzt habe ich neuen Mut gefasst. Fasse neuen Mut, mein Herz, steht im Vers 9. Der Psalmist lehrt uns, neuen Mut zu fassen. Beim Nehemia hat es dem Volk geholfen, wo sie gesehen haben, wo die Hälfte der Mauer geschafft war. Etwas ist sichtbar geworden und es heisst dort, sie haben neuen Mut bekommen. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Nehemia 3,3. Also manchmal ist etwas, wenn wir etwas erreicht haben, macht das uns neuen Mut. Ah, jetzt ist etwas geschafft, jetzt können wir die nächste Etappe angehen. In der Apostelgeschichte lesen wir von Paulus, dass er auch in einer sehr schwierigen Situation neuen Mut bekommen hat. Er war unterwegs nach Rom. Vor Malta hat das Schiff, wo er als Gefangener drauf war, gerade Schiffbruch erlitten. Und nur mit knapper Not konnten sie sich auf die Insel Malta retten. Der Paulus konnte verhindern, dass alle Gefangenen getötet worden sind. Und kaum war er an Land, ist er von einer Schlange gebissen worden. Und Gott hat nur durch ein Wunder dafür gesorgt, dass er es überlebt hat. Aber auch auf Malta hat Gott ihm Gunst geschenkt und es sind weitere Wunder passiert. Doch der Paulus ist wie du und ich ein Mensch. Und er hat sich Sorgen gemacht. Er hat sich überlegt, was ihn auch in Rom erwartet. Ja, er hat mit dem gerechnet, dass er mal als Gefangener nach Rom reisen muss. Und dann heisst es im Vers 15 vom Kapitel 28, dass Paulus durch Christen von Rom ermutigt worden ist. Und wir lesen dort, die Christen in Rom hatten schon von unserer Ankunft gehört und kamen uns bis Tres Taberna entgegen, einige sogar bis Forum Appi. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und blickte mit neuem Mut in die Zukunft. Mut bedeutet, neue Mut zu fassen bedeutet, seine Ängste zu überwinden, sodass man sich wieder etwas traut und fähig ist, etwas zu wagen. Und das ist beim Paulus da passiert. Er hat neuen Mut gefasst für den Weg nach Rom. Man ist bereit, sich in eine Situation hineinzubegeben. Auch wenn die mit Unsicherheit und Gefahren verbunden ist. Beim Psalmist steht das wie ein Befehl. Fass neuen Mut, mein Herz. Es ist eine Willensentscheidung. Beim Paulus sehen wir auch, dass er neue Mut bekommen hat, weil ihm Christen von Rom entgegengekommen sind. Und als er das gesehen hat, hat er Gott gedankt. Er hat von Gott das als ein ermutigendes Zeichen erlebt. Oder er hat sich darum ein ermutigendes Zeichen gebetet und jetzt hat er es haben. Auch wir dürfen das machen, wenn wir neuen Mut brauchen. Halten wir Ausschau nach solchen Zeichen, wie die der Paulus erlebt hat. Wo gilt es für dich, neuen Mut zu fassen? Wo brauchst du ein Zeichen, dass du neuen Mut schöpfen kannst? Du darfst es Gott sagen. Und wie beim Psalm halt sehr oft, kommt der letzte Teil vom Psalm, geht es darum, Gott zu loben und ihm Ehre zu geben. Der Schluss vom Psalm 57 endet mit einem grossen Lobpreis für Gottes Grösse, der eigentlich kein Ende hat und fordert Gott auf, seine Grösse auch sichtbar zu machen, damit es alle sehen können. Wir fangen unsere Gottesdienste immer damit an, dass wir Gott mit unseren Liedern Gott ins Zentrum stellen. Er soll angebetet und gelobt werden. Aber auch in unserem persönlichen Gebet, wenn wir Gott mit unserem Lob auf seine Grösse immer wieder in Erinnerung rufen und auch uns in Erinnerung rufen. Wir wollen uns damit befassen, wie gross das Gott ist. Und es soll uns helfen, damit auch unsere Perspektiven zu wechseln und die Optik weg von der Welt, weg von unseren Umständen, weg von den Schwierigkeiten, hier auf Gott zu richten. Jetzt zum Schluss würde ich gerne mit euch den Psalm, die drei Teile, nochmal so anschauen, anhand von diesen Worten, von diesem Text von Timothy Keller. Und ich möchte euch zwei Sachen hervorgehoben. Einerseits, was wir machen wollen, was soll passieren, wenn wir einen Psalm, wenn wir uns leiten lassen von einem Psalm und durch was es passiert. Also durch Zusagen und Versprechen, durch Bitten, durch Klagen, durch Nachdenken, Erinnern und Reflexion. Und wir wollen uns Gott hingeben, von ihm abhängig machen, bei ihm Sicherheit suchen und neue Einsichten und Weisheiten von Gott erlangen. Oh, jetzt habe ich etwas vergessen. Mist. Also machen wir es anders. Ich lese euch den Psalm nochmal vor. Ich nehme nachher nochmal geschrieben für all die Texte. Ich wollte es euch per Audio vorspielen, aber das habe ich jetzt vergessen, parat zu machen. Also, und dann könnt ihr euch nochmal, wie das nochmal für euch durch den Kopf gehen lassen. Was macht das mit mir? Was spricht mich an? Wo kann ich in meinem Leben eine Bitte vor ihm bringen, eine Klage? Wo kann ich über etwas nachdenken? Und wo kann ich die Sachen überkommen von Gott, die er mir da verheißt? Ein Lied von David nach der Melodie Richte nicht zugrunde. Es stammt aus der Zeit, als er sich auf der Flucht vor Saul in der Höhle aufhielt. Erbarme dich über mich, o Gott, erbarme dich. Bei dir suche ich Zuflucht und Schutz. Wie ein Vogel sich unter die Flügel seiner Mutter flüchtet, so will ich mich bei dir bergen, bis die Gefahr vorüber ist. Zu Gott, dem Höchsten, schreie ich, zu ihm, der alles für mich zu einem guten Ende führt. Vom Himmel her wird er mir seine Hilfe schicken und mich vor denen retten, die mir nachstellen und mich so gehässig verleugnen. Gott wird mich zu mir halten, er ist treu. Ich bin von Feinden umzingelt, wie Löwen lechzen nach Blut. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Gott zeige deine Größe, die den Himmel überragt, und erweise auf der ganzen Welt deine Hoheit und Macht. Die Feinde haben mir Fallen gestellt, ich war völlig verzweifelt. Sie haben sich eine Grube gegraben, doch nun sind sie selbst hineingestürzt. Gott, mein Herz ist voller Zuversicht. Ja, ich bin ruhig geworden im Vertrauen auf dich. Darum will ich singen und für dich musizieren. Alles in mir soll darin einstimmen. Harfe und Laute wacht auf. Ich will den neuen Tag mit meinem Lied begrüßen. Herr, ich will dir danken vor den Völkern, vor allen Menschen will ich dir singen. Groß ist deine Güte, sie reicht bis an den Himmel und wohin die Wolken auch ziehen, überall ist deine Treue. Gott zeige deine Größe, die den Himmel überragt, erweise auf der ganzen Welt deine Hoheit und Macht. Jetzt darf ich noch mal kurz einfach über das nachdenken. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken sagen, dass du uns Glauben schenkst, dass wir bei dir wirklich hundertprozentig geborgen sind. Dass du der Erfinder von aller Geborgenheit bist. Dass du das Bild brauchst, dass wir bei dir Schutz finden können. Und wenn es schwierig ist, können uns zu dir flüchten. Ich möchte dich auch für alle Menschen bitten, die jetzt gerade in grosser Not sind. Ich möchte dich darum anrufen, dass du ihnen Hilfe schenkst. Dass du ihnen Hilfe zu Teil werden lässt, dass du ihnen vielleicht jemanden vorbeischickst oder ihnen kann Unterstützung anbieten kann oder dass du einfach auf übernatürliche Art und Weise eingreifst. Wir wollen dich auch um neuen Mut bitten, gerade dort, wo wir neuen Mut brauchen. So schnell sind wir entmutigt oder mutlos, wenn es schwierig ist oder wenn wir herausgefordert sind. Aber du, Herr, kannst uns neuen Mut schenken. Und du kannst uns helfen, damit wir neuen Mut fassen können. Und wir wollen den Blick aufheben zu dir, wir wollen dich verherrlichen, wir wollen sagen, du bist wert, angebetet zu werden, du bist wert, gelobt zu werden. Du bist gross und mächtig und du hast viel mehr Möglichkeiten, als wir es uns je vorstellen können. Wir loben und preisen dich für das. Amen.